Ein jemand, den ich mal kennengelernt hatte, der Theologe ist, sagte mal etwas betrübt aus der Erfahrung eines Theologen, dass sich Gott nicht sonderlich viel Mühe gemacht hat, die Bibel für Theologen zu schreiben. Dass er, wenn er sich für Theologen geschrieben hätte, sie mit mehr klareren Lehrsätzen hätte ausrüsten können. Stattdessen steht in der Bibel die Beziehung zwischen Mensch und Gott im Mittelpunkt. Und genauso haben wir hier einen Text, der viele theologische Fragen aufgreift, aber über allem steht eigentlich die Situation, dass Jesus der Samariterin begegnet und mit ihr Gemeinschaft hat. Versuchen wir uns von daher, an diese Situation hineinzubegeben. Schauen wir uns zunächst die Frau an, die Samariterin, um zu verstehen, wer sie eigentlich genau ist, wo sie herkommt, lohnt es sich noch mal kurz ins Alte Testament abzuzweigen. Wir sind hier beim Jakobsbrunnen. Der Jakob war der Vater Israels. Jakob, als er auf der Flucht war vor seinem Bruder Esau, kam zu diesem Stück Land, auf dem der Brunnen steht, und kaufte es den dort Ansässigen ab. Er lebte dort einige Zeit, wir wissen nicht wie lange, und musste dann aber doch sehr abrupt fliehen, nachdem zwei seiner Söhne kurzerhand mal der Meinung waren, einen Rachefeldzug auszuüben. Etwas über Kopf flüchtete er von dort, weil er um sich, um sein und das Leben seiner Kinder fürchtete. Die Juden, die Israeliten, sein Volk, seine Kinder, vermehrten sich dann in Ägypten und kehrten von dort zurück ins gelobte Land. In der Zeit, in der sie im gelobten Land waren, war zunächst eine Zeit, wo sie von Richtern geführt wurde, dann von Königen. Der erste König, der über alle 12 Stämme Israels regierte, war Saul. Auf ihn folgte David und schließlich Salomo. Salomo, ein König, der auch einen sehr ehrenwerten Staat hinlegte, indem er einfach nur Gott um eins bat, um Weisheit. Aber im Laufe seines Lebens fiel Salomo vom rechten Weg ab und verfiel an die Götzen und betete die Götzen an. Erzählt darüber entschloss sich Gott, das Reich zu teilen. Er fühlte sich immer noch David verbunden und seinen Zusagen an David, aber unter dem Sohn Salomos, Rehoboam, kam es zum Bruch unter den Israeliten. Das Volk spaltete sich auf in ein Südreich, zu dem auch Jerusalem gehörte. Und die beiden Stämme, die dort im Wesentlichen lebten, waren Juda und Benjamin. Natürlich noch einige Leviten, die im Tempel dienten. Und das Nordreich mit den restlichen Stämmen. Diese beiden Reiche wurden von unterschiedlichen Königen regiert. Unterschiedlichen weisen oder weniger weisen Herrschern, die mehr Gott fürchteten oder sich von ihm abwandten. Nach 200 Jahren war Gott so erzürnt, dass er das Nordreich in die Hände der Assyrer gab. Es erfolgte eine Deportation, vor allem der gebildeten Schicht, und eine Umsiedlung von anderen Völkern in dieses Nordreich. Die dort verbliebenen Israeliten begingen Mischehen ein mit den Zugezogenen. Das Südreich fiel erst 100 Jahre später an die Babylonier und es folgte die babylonische Gefangenschaft. Unter Esra und Nehemia kehrten sie zurück nach Jerusalem und fingen an, es wieder aufzubauen. Nun kamen die Leute aus dem Nordreich hinzu und wollten sich auch am Aufbau beteiligen, aber ihnen wurde es verwehrt, da sie als unrein gesehen wurde. Sie waren Mischehen eingegangen und unter Nehemia, Esra kam es zu einer Reinigungsbewegung, sich wieder auf ganz zurück zu besinnen. Erzürnt darüber wandten sie sich ab und die Samariter entschlossen sich, den Berg Gerizim als den Ort zu wählen, wo sie Jesus anbeteten. Seitdem herrschte eine tiefe Feindschaft zwischen Israeliten und Juden, die anhielt. Die Samariter waren aber nicht vollends von Gott weg. Sie berufen sich weiterhin auf die 5 Bücher Mose und sahen sich als Hüter Moses Gesetzes. Entsprechend begegnen wir hier der Samariterin als seiner Frau, von der wir nur Bruchstücke erfahren, aber wir erfahren, dass sie in einer uneheliches Zusammenleben hat und zuvor 5 Männer. Wahrscheinlich war es deshalb, dass sie auch verstoßen wurde. Und in dem Dorf keine Anerkennung fand. Nicht anders ist es zu erklären, dass sie sich zur Mittagszeit aufmacht, zur größten Hitze, um Wasser zu holen. Was sonst kann einen bewegen, als genau gerade diese Zeit zu nutzen, um allen anderen aus dem Weg zu gehen. Nun kommt sie hin zum Brunnen, vielleicht hat sie Jesus gesehen, vielleicht doch nicht. Selbst wenn sie Jesus gesehen hat, er saß neben dem Brunnen, konnte sie ja nicht beruhigt sein. Ein Mann hat normalerweise nicht einfach eine Frau angesprochen, schon gar kein Jude. Aber Jesus spricht sie trotzdem an. Er bittet sie um Wasser. Die Frau hat sicherlich sehr viel erlitten. Sie wurde immer wieder angefeindet und nun wird sie noch so schräg von der Seite von irgendeinem Juden angegraben. Wäre sie eine schüchterne, zurückhaltende Frau, könnte sie einfach ihm Wasser geben, die Sache wäre gegessen und sie könnte von dannen ziehen. Aber vielleicht hat sie zu oft irgendwelche Anfeindungen und schräge Angrabungen erlebt, dass sie sich einfach entschließt, sie nimmt das Schwert auf und gibt ihm Konter. Sie reagiert drauf: Du bist Jude und ich nur eine Samariterin, warum bittest du mich, dir etwas zu trinken zu geben? Jesus hat ein Ziel. Er will mit ihr nicht über Wasser reden. Und entsprechend gibt er ihr eine Antwort: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Jesus greift sich eine sehr lebendige Metapher heraus, das Wasser, was aber sie sicherlich zunächst nicht versteht, sondern sich, weil er verarscht fühlt. Jemand, der sie gerade noch gebeten hat, ihm Wasser zu geben, bittet ihr auf einmal an, Wasser zu geben und hat dann noch die Dreistigkeit zu behaupten, dass er ihr besseres Wasser gibt, als das Wasser, was sie seit Jahrhunderten aus diesem Brunnen schöpfen. Das Wasser, was selbst seine Vorfahren, und zwar Jakob, der auch Stammesvater seines Stammes war, über Jahre hinweg genossen hat. Jesus lässt sich nicht reizen, sondern er geht dahin über und versucht dir genauer zu erklären, um was es geht. Wir sind in der sengenden Mittagshitze und erklärt hier sicherlich sehr eindeutig, dass sie von hier von Wasser trinkt, von dem sie sehr bald wieder Durst haben wird. Und wo könnte es einleuchtender sein als gerade in dieser Situation? Ich schätze, dass die Frau immer noch nicht verstanden hat, worauf er hinaus will, aber er hat vielleicht einen wunden Punkt getroffen. Denn auf einmal bittet sie ihn um dieses Wasser, das er ihr davon geben würde. Der Punkt wird nicht sein, ihren Durst in der Seele zu stillen, aber vielmehr diese Hoffnung, nicht mehr hierher kommen zu müssen, nicht mehr Anfeindungen ausgesetzt zu sein, sich nicht mehr mit den anderen Dorfbewohnern auseinandersetzen zu müssen, sondern Ruhe vor ihnen zu haben. Jesus wird konkreter. Er fordert sie auf, ihren Mann zu holen. Wahrscheinlich wird sie es als einen weiteren Angriff gesehen haben und wird sich überlegt haben, was geht denen an, was meine Situation ist, und antwortet relativ lapidar, dass sie keinem Mann angehörig sei. Und hier kommt Jesus zum eigentlichen Punkt und spricht ziemlich direkt in ihr Leben. Das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner und mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Ich kann mir nur allzu gut vorstellen, dass die Frau ziemlich getroffen sein muss. Dinge, die man verstecken will, denen man entrinnen will, auf einmal so direkt mit ihnen konfrontiert zu sein. Jetzt mag es aber so scheinen in der nächsten Reaktion, dass die Frau das so beiseite tut. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern vielmehr, dass nachdem sie es gewohnt ist, Anfeindungen ausgesetzt zu sein, dass sie eine gewisse innerliche Stärke entwickeln musste, beziehungsweise eine Verhärtung, dass sie auf jeden Fall diese Maxime hatte, auf keinen Fall schwach sein, niemals Tränen zeigen. Und genauso reagiert sie gegenüber Jesus. Sie zollt ihm Tribut und bezeichnet ihn als Prophet. Gleichzeitig greift sie eine Flucht nach vorne aus Situationen an und nimmt eine dort damals sehr berühmte Streitfrage auf nach dem Ort für die rechte Anbetung und fragt ihn diesbezüglich. Jesus hat die Möglichkeit, in der Situation, wo eigentlich die Frau ziemlich offen vor ihm dasteht, mitten reinzufahren, ihr das 7. Gebot um die Ohren zu schlagen und sie noch eine reinzuwürgen. Dass Jesus nicht gerade zimperlich war mit seinen Worten, kann man an schönen Beispielen sehen, als er die Pharisäer als Schlangenbrut und Otterngezücht bezeichnete. Aus meiner Sicht aber nie, um sie zu erniedrigen, sondern einfach um ihren Spiegel vorzuhalten, ihnen zu zeigen, dass sie nicht die Selbstherrlichen sind, als für die sie sich glauben. Und so ist es auch hier, dass er keine harten Worte für sie findet, sondern sich auf sie einlässt und auf ihre Situation, ihre Frage einlässt und vielmehr diese nutzt, um auf den eigentlichen Punkt zu kommen. Er führt vor Augen, dass der Ort der Anbetung keine Rolle spielt oder bald nicht mehr eine Rolle spielen wird, dass eigentlich diese Feindschaft, die zwischen Juden und Samaritern besteht, das ist, was sie abhält, mehr über den zu erfahren, nach dem sie sich eigentlich sehnen. Und das ist eigentlich wahre Anbetung in Wahrheit und im Geist passiert. Was heißt das für sie konkret? Er zeigt ihr eigentlich auf, dass es eigentlich um ihr Herz geht, dass es nicht um den Ort geht, nicht um die Form geht, nicht um das Wie geht. Es geht allein um ihre Herzenshaltung, mit der sie vor Gott kommt und wie sie zu ihm spricht. Dass es das ist, was die wahre Anbetung ausmacht, was viel schwerer ist, als einfach nur eine vorgegebene Floskel nachzureden, sondern vor Gott ehrlich zu kommen und auch in schweren Situationen mit Klagen, Flehen, die Kraft zu finden, mit ihm zu reden. Und wiederum versucht die Samariterin, sich aus dieser Situation herauszuwinden und sich keine Blöße zu geben. Sie greift die Hoffnung auch der Samariter auf und beginnt vom Messias zu sprechen. Jesus offenbart sich ihr in diesem Augenblick als den Messias. Etwas, was wir nicht erfahren, ist jetzt, was jetzt passiert. Es wird sicherlich eine Situation des Schweigens gegeben haben, nachdem ihr Jesus offenbart hat, ich bin der Messias. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach weitergeredet hat, sondern eher, dass sie es erst noch verarbeiten musste und eigentlich wie gelähmt dastand. Die Situation wird durch die Jünger durchbrochen, die hinzukommen, woraufhin sie dann weggeht. Was wird aber in ihr vorgegangen sein? Wie wird sie damit umgegangen sein? Wir erfahren im weiteren Verlauf, dass sie ins Dorf rennt und alle zusammenruft. Das heißt, es hat ihr Herz bewegt. Aber was hat eigentlich ihr Herz bewegt? Die Frau wird etwas gefunden haben, denke ich, was sie noch nie zuvor in ihrem Leben erlebt hat, was sie die ganze Zeit gesucht hat, durch 5 gescheiterte Beziehungen hindurch. Jemand, der sie sieht, wie sie ist, der nicht nur ihre Schokoladenseite sieht, sondern der ihr tiefstes Inneres sieht, sieht, welche Fehler sie hat, sieht, was sie Falsches getan hat und der sie trotzdem annimmt. Jesus hat ihr ihre Fehler, ihre Verfehlungen, die tiefsten, aufgezählt und nichtsdestotrotz hat er sie nicht verurteilt. Er hat mit ihr weiter gesprochen. Er hat sich die Mühe gemacht, ihr zu erklären, um was es ihm geht. Er hat ihr quasi Geheimnisse des Glaubens offenbart. Er hat sie auf Augenhöhe betrachtet. Eine Situation, die ich da sehr passend zu finden, an die ich immer denken muss, ist, dass in einem Hauskreis jemand erzählt hatte, das ist wieder so eine Dreieckengeschichte, es gab jemanden, der war auf Straßeneinsatz. Der hat Straßenmission gemacht und an ihm lief eine Frau vorbei und er hatte das Gefühl, er sollte sie ansprechen. Es kam wohl zum kurzen Gespräch, aber sie war interessiert, aber hatte nicht viel Zeit, mit ihm länger zu sprechen. Deshalb drückte sie ihm ihre Karte in der Hand und meinte, er solle doch vorbeikommen bei ihr. Er nahm die Karte und sah, okay, sie macht sowas wie Table Dance und dachte, okay, der Herr hat mich wohl falsch gerufen. Aber über die kommende Zeit ist ihm das nicht aus dem Kopf gegangen und er machte sich mit einem sehr mulmigen Gefühl auf den Weg dorthin und fand auch die Frau, die dann aber kurz meinte, ja, sie würde unheimlich gerne mit ihm sprechen, aber sie hat gleich eine Show, er solle sich doch einfach nur in den Zuschauerraum setzen, sich die Show angucken und sie könnten danach in aller Ruhe reden. Naja, für ihn nicht gerade die angenehmste Situation, aber er tut solches. Und die erste Frage, die er nach der Show von ihr bekommt, ist, was er denn denke, wie sie das gemacht hätte. Etwas verlegen meinte er so, naja, ich habe jetzt nicht viel Ahnung von dem, was du da tust, aber so wie ich das sehe, scheinst du sehr gut in dem zu sein, was du tust. In dem Augenblick bricht die Frau in Tränen aus, weil es das erste Mal ist, dass es einen Menschen gibt, den sie achtet und der das, was sie tut, wertschätzt. Ich denke, das ist ungefähr die Situation oder eine ähnliche, die hier die Samariterin erlebt haben muss. Aus dem Neuen Testament sind uns ungefähr 30 Tage überliefert, wenn man alles zusammennimmt, von Jesu Wirken. Aktiv gewirkt hat er aber 3 Jahre. Das heißt, er hat viel mehr getan, als was wir wissen. Erstaunlich ist aber, dass genau diese Geschichte uns aufgeschrieben wurde. Ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, sondern weil es auch ein Fingerzeig darauf ist, dass Gott sich denen zuwendet, die von ihm abgefallen sind, sei den Samaritern, die genauso Teil seines Volkes sind und auch um deretwillen Jesu gekommen ist. Vor einer Weile war ich mit 2 Freunden im Gespräch und der eine kam mit der Frage, was uns denn so bewegen würde, wenn wir gerade ziemlich am Boden sind, uns wieder aufhelfen würde. Im ersten Augenblick war meine Reaktion, ja, dass der Glaube da irgendwo eine Rolle spielt. Und das war die erste spontane Reaktion. Als ich dann länger darüber nachdachte, kam mir eine Antwort, die sich im ersten Augenblick vielleicht so ein bisschen nach Pharisäer anhört. Dass es eigentlich oftmals die Leute sind, die ich kenne, die ich näher kenne oder von denen ich Dinge weiß, die nicht jeder weiß, die ziemlich daneben getreten haben, die kein geradliniges Leben haben, wo ziemlich viel schief gegangen ist, wo ich aber immer wieder sehe, wie die sich aufraffen und mit Gott einen Weg gehen, von dem ich selber nur träume. In dem Augenblick gibt es mir das eigentlich immer eine Hoffnung, wenn ich an die Leute denke, wenn Gott mit denen gehen kann, vielleicht kann er das auch mit mir. Und so kann man immer wieder erfahren, dass sein Gott in den Situationen, wo wir gefallen sind, immer wieder aufrichtet. Er reißt uns vielleicht nicht aus den Situationen heraus, in denen wir sind, aber er gibt uns Kraft, weiterzugehen und er erbarmt sich über uns. Das weiterzugeben lenkt unseren Blick eigentlich von der Samariterin zu Jesus. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie kann ich das weitergehen, und sich Jesus anschaut, könnte man mit der ersten profanen Antwort geben, okay, Jesus wurde vom Heiligen Geist geleitet, er war in einer perfekten Beziehung mit Gott und wenn man immer mit Gott geht und auf ihn in allen Situationen hört, dann wird man genauso handeln. Aus meiner Sicht ein bisschen zu schnell abgetane Antwort, denn ich glaube, dass Jesus hier eigentlich eine Situation hat, die von unserer gar nicht so weit weg ist. Er kommt an diesen Brunnen, weil er sich entschließt, vor einen anderen Konflikt wegzugehen, nicht weil er oder einen möglichen Konflikt wegzugehen, nicht weil er in der Situation der Schwäche ist, sondern weil es ihm wichtig ist, sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, die noch nicht von der Botschaft des Evangeliums gehört haben. Er hat sich entschlossen, nach Galiläa zu gehen. Der schnellste, einfachste Weg ist eben dabei durch Samarien. Und auf dem Weg kommen sie an diesen Brunnen vorbei und es ist nur allzu verständlich, dass er sich entschließt, an diesem Brunnen einfach zu rasten, weil er erschöpft ist. Wenn Jesus während eines Sturms im Boot schläft, muss es nicht unbedingt sein, um seine Jünger auf die Probe zu stellen, sondern vielleicht einfach, weil er selbst so fertig ist, weil er so oft an seine Grenzen gegangen ist, dass er einfach schläft wie ein Stein. Und genauso kann es sein, dass er hier eigentlich kaputt ist und sich freut, für einen Augenblick rasten zu können. Nun kommt die Samariterin. Jetzt könnte man denken, es war einem Impuls, den Jesus empfangen hat, dass er sie ansprechen soll. Vielleicht war es auch umgedreht. Es ist ja nicht nur so, dass Gott uns sagt, was wir tun sollen, sondern genauso können wir mit Gott reden und sagen, was auf unserem Herzen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus nur einen Blick gebraucht hat, um zu erkennen, mit der Frau stimmt was nicht. Die braucht Liebe, die braucht, dass man mit ihr redet. Warum? Ich meine, Jesus kennt es allzu gut. Der war oft genug dem ausgesetzt, dass er eine Menge hat, die sich um ihn gerissen hat, die ihn gelobt haben, aber genauso gut war er angefeindet. Er war kurz davor, gesteinigt zu werden und kennt es nur zu gut. Das Gefühl, dass man sich gerne zurückziehen möchte, vielleicht genießt er es auch deshalb, hier zu sitzen, gerade die Ruhe zu haben, nicht sich mit einer aufgebrachten Menschenmenge oder begeisterten Menschenmenge auseinandersetzen zu müssen. Und so ist es er, der vielleicht von sich aus diesen inneren Wunsch hat, einer Person, deren Situation er nur allzu gut verstehen kann, zu begegnen. Er fängt das Gespräch relativ profan an, genauso wie es bei uns vielleicht im Alltag passieren kann. Wir suchen vielleicht nicht das Gespräch, sondern wir geraten in ein Gespräch und kommen dann drauf, dass wir mit dem Menschen näher reden möchten. Jesus hat vielleicht zwei Boni auf seiner Seite, nämlich den Fremdenbonus und zwei Ausprägungen. Einmal, wenn man Fremder ist, ist man eher geneigt, dem auch mal die Wahrheit ins Gesicht zu klatschen und mit ihm auch mal eine Diskussion zu liefern, weil was soll passieren, man sieht ihn eh nie wieder. Weniger hier der Fall, aber an anderen Stellen. Es ist, glaube ich, auch oft, dass man eher bereit ist, mit einem Fremden über das zu reden, was einem wirklich auf dem Herzen liegt, weil die Gefahr, danach das wieder vorgehalten zu bekommen, ist ziemlich gering, weil 1000 Kilometer weiter wird der mich nicht weiter belasten. Was aber eher auszeichnend ist, dass Jesus trotz Erschöpfung sich aufmacht, mit dieser Frau zu sprechen. Und zum Zweiten, dass er sich dabei über gesellschaftliche Konventionen hinwegsetzt. Das heißt, Jesus weiß, wer er ist, wo er herkommt, wer sein Vater ist, was sein Auftrag ist. Er kümmert sich nicht darum, dass er damit vielleicht in Verruf gerät, sondern ihm ist die Person wichtiger und er ist nicht darauf angewiesen, sein Selbstbewusstsein aus der Anerkennung anderer zu ziehen. Das Ganze macht ihn frei, auch freimütig mit der Frau zu reden. Es macht ihn frei, keinen Smalltalk mit ihr zu führen, sondern ihr Wahrheit darzubringen. Wenn er sie mit der Wahrheit konfrontiert, wie hier, macht er das aber nicht von oben herab, sondern lässt ihr Raum. Er reagiert darauf, wie sie reagiert. Etwas weiteres Spannendes ist, dass das, was er ihr rüberbringen möchte, macht er nicht mit theologischen Floskeln, sondern er macht eine Kontextualisierung. Also zu Deutsch, er überträgt es auf ihren Alltag. Das ist eine ziemliche Herausforderung, glaube ich, der auch wir gegenüberstehen. Es gab einige Missionare aus Europa, die sind nach Afrika gegangen und versuchten so dieses Bild, was wir in Europa haben, dass Jesus an unserer Herzenstür steht und klopft, auch ihn so zu vermitteln, was mal kurz gesagt ein Griff voll daneben war. Weil in dem Land war es so, der Einzige, der an die Tür klopft, ist der Dieb. Der Dieb kommt und klopft, um zu horchen, ob jemand da ist. Der Freund steht an der Türschwelle und ruft. Das heißt, er hätte dort sagen müssen, Jesus steht an der Türschwelle und ruft. Das Wissen, was aber Jesus hat, um das Gespräch so zu führen, hat er nicht aus sich selbst, sondern braucht immer sicherlich einen Impuls vom Heiligen Geist. Trotz dieses Wissens ist es immer noch die Frage, wie er das rüberbringt. Was wir weiterhin bewundernswert ist, ist die Mühe, die er sich macht. Er ist nicht so geradlinig in seinem Gespräch mit der Frau, sondern er hat eine Leidenschaft und ringt um sie. Er ist nicht direkt, sondern macht den Umweg über das lebendige Wasser. Es erinnert an das Gleichnis, Lukas 16, Vers 1 bis 8. In diesem Gleichnis geht es um den ungerechten Verwalter. Ein Gleichnis, was vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen ist, aber ich glaube, die Botschaft, die dahinter steht, ist, dass uns Jesus auffordert, genauso verlegen zu sein wie die Welt. Auch die Möglichkeiten, die wir haben, zu nutzen, um andere für ihn zu gewinnen, so wie er es hier tut. Eine Situation, die wie hier, ist herausfordernd. Und das Schöne ist, ist bei Jesus zu sehen, dass nicht alles in unserer Hand liegen muss. Stellen wir uns vor, die Situation hätte in dem Augenblick geendet, als die Jünger kamen. Wir hätten nicht gewusst, dass sie ins Dorf gelaufen ist. Dann hätten wir einfach nur gewusst, Jesus hätte mit einer Frau gesprochen, die dann von dann gegangen ist, wie beim reichen Jüngling. Das befreit, weil zu wissen, dass es nicht ich es bin, der den anderen überzeugen muss, sondern dass es Gott ist, der an dem anderen wirkt, auf den ich vertrauen kann, der den Samen, den ich gebe, den ich versuche zu streuen, der ihn aufgehen lässt, befreit mich. Eine Alltagssituation, in der ich mal so in die Verlegenheit kam, war zum Beispiel, als ich 250 Kilometer mit jemandem im Auto teilte, den ich zuvor nie begegnet bin, eine Mitfahrgelegenheit. Mitfahrgelegenheit scheinen immer besondere Situationen zu sein, weil ich oft Gespräche habe, die man meistens tiefer gehen, als man sich es vorstellen würde. Und ich war dort bei jemandem mitgefahren, der ein Selbstständiger war und mir seine Geschichte erzählte, wie er beruflich an einem Punkt gescheitert war und jetzt dabei war, seinen Schuldenberg abzutragen und mit auch entsprechend familiären Konflikten zu tun hatte. Mein Wunsch war es, ihm irgendwie eine frohe Botschaft mitzugeben, ihm etwas mitzugeben. Und am Ende fiel mir nicht viel mehr ein, als ihn zu fragen, ob ich nicht für ihn beten könnte. Überraschenderweise, was mich dann etwas beruhigt hat, weil die Situation war mir auch nicht so wohl, sagte er ja gerne. Und ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich weiß nicht, was weiter passiert ist. Aber es ist nicht meine Verantwortung. Und das ist halt etwas Beruhigendes. Ein Freund sagt immer, sein Erleben ist, dass er so oft von Gott Impulse erlebt hat, etwas zu tun und ist ihm nicht nachgegangen, dass er sich irgendwann so sehr darüber geärgert hat, dass er eines Tages angefangen hat, dem doch mal nachzugehen und erlebt hat, dass was daraus entstanden ist, weit über das ihn so bestärkt hat, es doch öfters zu tun. Wir haben die Samariterin, Jesus, und am Ende die Jünger. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Sie versuchen ihn in seinen Fußstapfen zu folgen und erleben ihn hier, wie er etwas tut, was ihnen wahrscheinlich gar nicht so einfach in den Verstand geht. Er redet mit einer Ausgestoßenen. Er redet mit A, einer Frau und B, vor allem mit einer Samariterin. Aber sie haben anscheinend so Vertrauen, dass es wohl richtig sein muss. Und ich glaube, dass wir oft genug genauso in unserem Glaubensalltag herausgefordert sind, gerade mit Geschwistern, die vielleicht etwas unorthodoxe Arten haben, mit Menschen zu reden, wo wir herausgefordert sind, auf der einen Seite immer zu prüfen, aber auf der anderen Seite vielleicht nicht nur zu prüfen, sondern einfach uns hinter sie zu stellen und ein Gebet zu sprechen, dass doch Gott ihr Handeln aufnehmen möchte und daraus ein Same werden lassen möchte. Wir haben also Jesus, der die Liebe des Vaters in sich trägt und der davon übergeht, sie weiterzugeben. Die Samariterin, die Jesus begegnet und mit ihrer Schuld und Verfehlung konfrontiert wird und erleben darf, dass sie trotzdem angenommen wird. Und nicht zuletzt die Jünger, die hinterhergehen und versuchen, in Jesus Fußstapfen einmal zu folgen. Ich glaube, das Beruhigende im Allem ist, dass wir uns nicht fest zuordnen müssen, sondern dass auch unser Leben krumme Wege geht, dass wir selber den einen Tag voll dabei sind und von Jesus erzählen können, aber genauso gut am nächsten Tag fallen und von Jesus wieder aufgerichtet werden. Und so ist es das Wunderbare zu erleben, dass Gott trotzdem bei uns ist und mit uns geht.